Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Wir sprechen in diesem Kompressor-Podcast-Spezial über NS-Widerstand. Denn es gab viele Menschen, die sich damals gewehrt haben gegen das NS-Regime auf unterschiedliche Weise, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und an diese Menschen wollen wir erinnern, mal über Sophie Scholl und Graf Stauffenberg hinaus. Denn die große Frage ist ja, an wen und an was wollen wir uns erinnern? Auf welche Perspektiven wollen wir uns einlassen? Das ist unsere Grundfrage und dazu sprechen wir mit mehreren Expertinnen, mit mehreren Experten über viele unterschiedliche Widerständler. Und erstmal wollen wir uns ausführlich diesem Mann hier widmen.
Man hat dem Gauleiter Sprenge, der in Kettenhof Esch in Frankfurt eine Villa bewohnte, dem hat man in einer Nacht einmal sein Auto mit einem dünnen Stahlseil an die Gaslaterne angebunden. Und als er dann morgens abbrausen wollten, ist dann die Gaslaterne umgekippt und auf seinen Wagen geschlagen und sowas.
Sie sagen, man hat. Waren Sie das?
Nein, ich war dabei, aber ich war es nicht allein. Also sowas kann man nicht allein machen. Wir waren also auch vier Leute dabei, die das gemacht haben.
Ludwig Kehm ist das. Das war ein Widerstandskämpfer. Der war Arbeiter aus Frankfurt am Main, hat sich mit vielen kreativen Aktionen, wie wir gerade gehört haben, gegen die Nazis gewehrt. Vor 20 Jahren ist Ludwig Kehm gestorben, aber bevor er gestorben ist, wurde ein Dokumentarfilm über ihn gedreht. Daraus haben wir auch gerade diesen Ton hier gehört. Und ich habe mit dem Macher von diesem Dokumentarfilm gesprochen, mit Hans-Dieter Grabe, sehr bekannter Dokumentarfilmemacher, der 1983 eben diese Doku gemacht hat fürs ZDF. Das ist ein ziemlich bewegender Film, der sich auch heute noch genauso zu sehen lohnt wie damals. Und ich habe Hans-Dieter Grabe erstmal gefragt, für alle, die Ludwig Kehm nicht kennen, wer war denn dieser Mann und welche Rolle hatte er im Widerstand gegen die Nazis?
Ludwig Kehm gehörte zur Gruppe des Widerstandes aus der großen Gruppe der Arbeiter. Er war Arbeiter, er war Dreher und er war dann so etwas wie der Leiter einer Gruppe. Und das Beispiel, das Sie gerade vorführten, zeigte, was Sie gemacht haben. Sie wussten genau, Sie können mit Ihren Aktionen nicht Hitler stürzen, aber Sie können der Öffentlichkeit zeigen, da sind Leute, die sind gegen dieses Regime, gegen die Nazis. Und die haben den Mut, immer wieder durch Aktionen zu zeigen, dass sie gegen Hitler sind. Und seine Leute.
Dabei hat er auch ziemlich, also nicht nur kreative, sondern auch ziemlich gefährliche Aktionen gemacht. Er hat zum Beispiel einmal über Nacht Mikrofonkabel durchgeschnitten, als Hitler eine Autobahn einweihen wollte zwischen Frankfurt und Darmstadt. Und da hat er mit seiner Gruppe eben über Nacht die Kabel da durchgeschnitten, damit Hitler nicht sprechen konnte. Da hat er quasi sein Leben riskiert. Und spannend ist, wie Sie sagen, dass ja sein Ziel eben nicht war, den Nazis unbedingt zu schaden, sondern anderen zu zeigen, dass nicht alle einverstanden sind. Und ich glaube auch vor allem den anderen Arbeitern zu zeigen, dass die nicht alleine sind, oder?
Das war sehr wichtig, denn es gab ja damals nicht die Möglichkeit zu zeigen, ich bin der und der und bin gegen Hitler. Er konnte also nur hoffen auf die Berichterstattung der Aktionen oder auf die Aktionen der Polizei und dann eben doch bekannt zu werden, dass da einer ist, der sowas macht. Und da war schon der Kontakt zu anderen Arbeitern wichtig und der Prozess der Ermutigung. Das sind Leute, die machen so etwas, weil sie gegen die Nazis sind. Das war seine Hoffnung.
Das erzählt er auch relativ stolz, habe ich das Gefühl, in dem Film. Ja. Und dann erzählt er aber natürlich auch, wie er dann doch auch gefangen genommen worden ist und dann auch ins KZ kam nach Buchenwald und wo er dann sehr viel Gewalt erfahren hat an sich und auch an anderen. Was hat er da erlebt?
Ja, er hat erlebt Folter, er hat erlebt, 2 Stunden lang aufgehängt worden zu sein an den Armen, also nach hinten gebunden. Er konnte ein Vierteljahr nicht arbeiten. Er hat dieses Vierteljahr überlebt, dank der Solidarität der Kollegen, die bei Aktionen ihn hielten, ihn festbanden mit Gürteln. Und dieses Erlebnis von Solidarität war ihm immer sehr, sehr wichtig. Und das erlebte er eben gerade im Augenblick der Verfolgung oder eben auch zum Zeitpunkt der großen Todesgefahr. Denn wer nicht arbeiten konnte, wurde ermordet. Das war so.
Und da wird er dann auch ziemlich emotional, wenn er davon erzählt in Ihrem Film. Das fand ich auch spannend zu sehen, dass dieser gestandene Mann, ich hatte das Gefühl, wahrscheinlich hat er das schon so oft erzählt und trotzdem kommen ihm dann die Tränen, als er von seinen Erlebnissen im Buchenwald erzählt. Ja. Wie haben Sie die Dreharbeiten mit ihm erlebt?
Ja, also die Tränen kamen eben darum, weil er es nie erzählt hat. Mhm. Ich habe immer Wert darauf gelegt, beim Auswählen meiner Personen, dass es Menschen sind, die entweder nie oder ganz selten gesprochen haben über ihre Arbeit. Nichts war furchtbarer, als wenn Leute eine Routine hatten, im Erzählen ihrer Tätigkeit. Und die meisten, die viel gemacht haben, die haben nie Gelegenheit gehabt und auch nicht Gelegenheiten gesucht, darüber zu reden und so auch geben. Unser Gespräch war das erste ausführliche Gespräch über die Arbeit von ihm. Und erlebt habe ich ihn, ja, das war der Grund, ihn zu nehmen und nicht andere, die Deutlichkeit der Erklärung, der Inhalt und die Bescheidenheit. Die Bescheidenheit von Gehm war ganz wichtig.
Sprechen wir nochmal über seine Biografie weiter, weil nach dem KZ, also er hat das KZ überlebt und war dann in britischer Haft und ist dann 1947 wieder zurückgekommen nach Frankfurt in seine Heimat, voller Hoffnung eigentlich oder zumindest mit etwas Hoffnung, wie er erzählt, wurde dann aber enttäuscht. Wie ging es ihm denn nach dem Krieg?
Ja, die Enttäuschung war groß. Er fühlte eben, wie viele von ihm, eine Isolierung. Und das Problem war, dass sie davon ausgehen musste, andere, die mich treffen, fragen, was denkt der Mann über mich, was ich getan haben könnte im Dritten Reich, während er im KZ saß. Und das hat seinen Kontakt zu anderen Menschen doch sehr behindert.
Das heißt, er hat eigentlich die Scham gespürt vieler seiner deutschen Mitbürger.
Und die Scham war eine Behinderung für ihn selbst.
Wenn wir jetzt heute oder auch in den letzten Jahrzehnten über NS-Widerstand reden, dann fallen ja meistens die gleichen Namen. Also es fällt Stauffenberg, Sophie Scholl, andere Namen eher weniger. Sie sind ja auch noch vor dem Krieg geboren, haben die ganze Nachkriegszeit verfolgt. Erinnern Sie sich vielleicht an eine Zeit, wo auch an andere Widerständler erinnert worden ist, mehr als es heute der Fall ist?
Nein, das gab es nicht. Es wurden eben die genannten Namen genannt und das war es dann auch. Und diese Namen waren wichtig und sind wichtig, aber sie zeigten eben nicht dann doch die Breite des Widerstandes. Und das war immer ein Fehler. Und darum war es mir wichtig, jetzt eine Gelegenheit zu haben, einen Menschen zu zeigen mit seinen Erfahrungen aus der großen Gruppe von Arbeitern, die natürlich nach dem Krieg, auch vor allem in Westdeutschland, doch nicht so sehr gern hervorgeholt wurde, weil man sie als vielleicht links und kommunistisch betrachten konnte. Und so war sie weitgehend unbekannt. Und es waren eben dann vor allem Leute aus den Kirchen, die dann nicht Gefahr liefen vielleicht, doch als fragwürdig dazustehen.
Ich möchte gerne nochmal einen Ton spielen und zeigen, wie Ihr Film endet, weil der endet mit einem starken Statement von Ludwig Gehm. Ja, da sagt er Folgendes.
Ich möchte nicht, dass Sie einen Held aus mir machen. Wir waren alle keine Helden und es hat viele, viele andere gegeben, die nicht weniger etwas gemacht haben als ich selbst. Und das hat also gar keinen Sinn, mich da besonders herauszustreichen. Ich war eine von vielen. Mehr nicht und mehr möchte ich auch nicht sein.
Das ist diese Bescheidenheit, die Sie auch am Anfang angesprochen haben. Genau. Stimmt das denn? Würden Sie sagen, er war tatsächlich kein besonders bedeutsamer Widerstandskämpfer? Oder wie kann man das sagen?
Ja, er war bedeutsam, aber keiner, der mit Bedeutsamkeit aufgefallen wäre. Diese Leute mussten ja zurückhaltend sein. Sie durften keine Werbung betreiben für sich. Und das Wichtige war eben, dass er wusste, warum er es tut, dass er mit Kameraden sich jahrelang vorbereitet hatte darauf. Die haben also Verhaftungen durchgespielt. Die haben durchgespielt, wie es wäre, wenn Haussuchungen gemacht werden. Die haben sich jahrelang auf diesen Widerstand, auf die Schwierigkeiten, die sie kriegen würden, vorbereitet. Und das war seine Fähigkeit und seine Kraft und seine Stärke und auch sein Erfolg.
Sie haben diesen Film 1983 gedreht. Erinnern Sie sich denn noch, was Sie da für Reaktionen bekommen haben auf dieses Porträt von einem Widerständler, den man damals nicht gekannt hat?
Ja, das war sehr schön. Keiner eigentlich kannte Gehm und durch den Film sahen ihn viele, lernten ihn viele kennen. Es gab, ich glaube, an Gehm 100 Briefe an uns auch im ZDF und die Freude und Überraschung über so einen Menschen war wirklich sehr, sehr groß. Und es gab dann an Gehm auch Karten und Briefe und Blumen und dergleichen mehr. Die Freude darüber, dass es diesen Mann gab und wir diesen Film gemacht haben, aber auch die Überraschung, dass so ein Mensch vorhanden ist, der das getan hat und so darüber reden kann, die war groß.
Und ich kann mir vorstellen, dass auch heute eigentlich noch die Reaktionen ganz ähnlich ausfallen könnten, wenn Menschen diesen Film sehen. Und den gibt es auch tatsächlich noch zu sehen, zum Beispiel bei Mubi, diesen Dokumentarfilm über den Widerständler und Arbeiter Ludwig Gehm, gedreht von dem Dokumentarfilmer Hans-Dieter Grabe 1983. Vielen herzlichen Dank fürs Erinnern und fürs Erzählen hier.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Gerade haben wir über Ludwig Gehm gesprochen, der vor 20 Jahren gestorben ist und der, wie wir gehört haben, sein Leben riskiert hat, der dann auch in Haft kam und aus tiefer Überzeugung damals in Haft niemanden verraten hat.
Das war so. Ich hätte nichts gesagt. Ich wäre lieber gestorben.
Was gab Ihnen die Kraft dazu?
Was gab mir die Kraft? Vielleicht mein Stolz. Ich werde nicht derjenige sein, der irgendeinen anderen nun in Gefahr bringt, hier in dieselbe Situation bringt.
Das hat Ludwig Gehm in diesem Dokumentarfilm gesagt, den wir gerade besprochen haben von 1983. Und für unsere heutige Sendung ist Gehm quasi ein Beispiel, das ist ein Name, der stellvertretend steht für so viele andere natürlich, die sich auch den Nazis widersetzt haben und die auch ziemlich vergessen sind, denn davon gibt es einige. Das sieht man zum Beispiel auch auf Instagram. Da gibt es einen Kanal, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ziemlich fundiert historisches Wissen zu vermitteln über verschiedene Widerstandskämpfer und Kämpferinnen aus der NS-Zeit. Der Account heißt nicht so viel Scholl und ich spreche jetzt mit einer der Macherinnen, mit Heike Gumz, die Erziehungswissenschaftlerin ist von der Uni Kassel. Hallo Frau Gumz.
Hallo.
Sie machen diesen Instagram-Kanal ja zusammen mit zwei anderen, mit Charlotte Jahns und Katharina Helling. Mhm. Und Ihr Kanal ist ziemlich erfolgreich. Der hat über 6000 Follower. Der war in diesem Jahr auch nominiert für den Grimme Online Award. Was ist das genau für ein Projekt?
Also das ist einmal ein Instagram-Account, der entstanden ist als Reaktion auf das Projekt von SWR und BR, also ich bin Sophie Scholl. Und das Ziel war damit während der Laufzeit des Projekts zunächst mal vor allem sowas wie Kontextualisierung und Einordnung zu liefern, die uns in der Geschichte, wie sie dort erzählt wurden, fehlten. Wir haben das Projekt dann aber jedoch weiterentwickelt. Das heißt, das ursprüngliche Ziel, Kontext zur NS-Zeit zu liefern, ist definitiv wesentlich geblieben und wir nutzen auch weiter die Möglichkeiten, die digitale Medien, also in dem Fall Instagram, zusätzlich bieten. Definitiv nicht mit der Idee, andere Kanäle, also Geschichtsunterricht, Gedenkstätten, Museen zu ersetzen, sondern eben zu ergänzen und mit dem Bewusstsein auch, mit welchen besonderen Herausforderungen Informationsvermittlung gerade auch zu diesem Thema im Digitalen sich auseinanderzusetzen hat. Inhaltlich geht es darum, das Gedankengut des NS zu schildern, also auch durchaus mit dem Ziel, die Followerinnen auf historische Kontinuitäten, Parallelen zu heutigen Positionen aufmerksam machen zu können oder sie zu befähigen, entsprechende Narrative zu identifizieren und an den NS in der Weise zu erinnern, dass eben auch weitere politisch-historische Hintergründe deutlich werden.
Das heißt, es geht Ihnen schon auch darum, eine breitere Vielfalt darzustellen. Ja, es geht Ihnen ja vor allem schon auch um vergessene WiderstandskämpferInnen, wenn ich richtig verstehe. Was ist da Ihr Anliegen genau?
Genau, also es geht uns tatsächlich auch nicht nur und ausschließlich um Widerstandskämpferinnen, sondern wir haben auch viele Posts einfach tatsächlich zu den Hintergründen manchmal oder teilweise erzählt an den persönlichen Geschichten der Personen oder von Widerstandskämpferinnen, die wir eben vorstellen. Und der Hintergrund hierfür ist einmal die Perspektive zu weiten, also das heißt so zu zeigen, wie breit der Widerstand gegen den NS war und welche, also breit in dem Sinne, wie viele verschiedene Gruppen, nicht wie viele Menschen insgesamt im Widerstand tätig waren, sondern zu zeigen, dass es eben Gruppen gibt, die sehr viel weniger sichtbar sind als Personen wie Sophie Scholl oder Graf Stauffenberg, die in der Erinnerungskultur einen breiten Platz haben. Also zu weiten auf Gruppen, die in den jeweiligen Weltanschauungen in der Mehrheitsgesellschaft nach 1945 aus unterschiedlichen Gründen weniger sichtbar waren. Also insbesondere zum Beispiel auch jüdische Personen, sozialistische, kommunistische Gruppen,
so wie Frauen. So wie auch Ludwig Gehm, den wir ja gerade schon gehört haben aus der linken Arbeiterbewegung. Auf wen sind Sie denn da konkret gestoßen?
Ich habe jetzt in Vorbereitung auch auf diese Sendung mich nochmal an Eva Mamlock erinnert, die wir auch in unserem Kanal vorgestellt haben. Das war eine junge Frau, die tatsächlich zu Beginn ihrer Widerstandstätigkeit 14 Jahre alt war und die in einer jüdischen Familie groß geworden ist in Berlin. Ihre erste Tat war nieder mit Hitler, bereits 1933. Auf ein großes Kaufhaus in Berlin zu schreiben. Sie wurde festgenommen, auch sofort, wegen ihrer Jugend relativ früh entlassen, hat aber dann weitergearbeitet im Widerstand. Von sozialistischen Gruppen und dann mit einer selbst gegründeten jüdischen Mädchenwiderstandsgruppe und sich gerade auch gegen Krieg, gegen Faschismus eingesetzt.
Wenn ich das richtig sehe auf Ihrem Instagram-Account, dann sind das auch schon viele Frauen, die Sie da gefunden haben, die als Widerstandskämpferinnen tätig waren. Kann man das irgendwie zusammenfassen, was für eine Rolle Frauen gespielt haben im Widerstand?
Ich würde erstmal sagen, Frauen haben die gleiche, diverse, breite, vielfältige, mutige, kreative Rolle gespielt, wie Männer eben auch. Sie sind aber aus unterschiedlichen Gründen von Geschichtswissenschaft und auch von anderen relevanten Personengruppen, die in der Erinnerungskultur wichtig sind, nicht in dem Maße wahrgenommen worden. Das hatte sicherlich auch damit zu tun, welches Bild von Frau nach 1945 mindestens in der BRD geherrscht hat, dass das nicht das Bild von Frau war, aktiv, widerständig, politisch aktiv zu sein. Und es gibt aber viele Hinweise darauf, gerade für den jüdischen Widerstand, auch gerade für die Gruppe um Eva Mamlock gibt es da auch Hinweise zu, dass gerade die Frauen ganz wesentliche Konstanz waren in den Gruppen und in Teilen auch gut geeignet für bestimmte subversive Schritte, weil sie nicht so aufgefallen sind. Gerade weil sie mit dem Bild, das im NS von Frauen vermittelt wurde oder hochgehalten wurde, wurden Frauen eher als unpolitisch gesehen. Das heißt, sie konnten vielleicht länger unauffällig bleiben. Das haben sich einige Gruppen, und das wird unter anderem auch von der Gruppe um Eva Mamlock berichtet, quasi bewusst auch ein bisschen zunutze gemacht, dass man da nicht so sehr eine Widerstandstätigkeit vermutete, wie man die bei Männern vermutete. Man muss aber davon ausgehen, dass de facto Frauen auch im Widerstand waren und dass man nicht sagen kann, dass die waren weniger aktiv als die Männer. Sie sind von der Forschung nicht in dem Sinne wahrgenommen worden. Also das ist eben nicht eine Selbstläufigkeit, dass Forschung quasi die Leute, die Menschen als Erste identifiziert, die tatsächlich die größte Relevanz hatten, die mutigsten Menschen waren, die den meisten Impact erzielt haben, sondern dass es mehr ein Abbild dessen ist, wer in dem Moment, wo Erinnerungskultur stattfindet, wo Forschung bewilligt und umgesetzt wird, da ein erheblicher Anteil sich durchsetzt von den Personen, die zu dieser Zeit eben in dem Moment der Forschung zu den einflussreichen Gruppen in der Gesellschaft gehören. Das heißt, nach 1945 war historische Forschung eher nicht weiblich, eher nicht jüdisch, eher nicht sozialistisch, zumindest in der BRD. Und das prägt natürlich die Perspektiven, die dort auf die Personen im Widerstand geworfen werden und wurden.
Spannend ist ja, dass Sie das alles digital aufbereiten und vermitteln auf Social Media. Das ist jetzt nicht unbedingt der Kanal, den man vermutet. Das haben Sie auch schon angesprochen. Welche Rolle würden Sie denn sagen, spielt Social Media, wenn es jetzt um Erinnerungskultur geht? Was kann Social Media für einen Beitrag leisten?
Erstmal ist es eine Ergänzung, mit der möglicherweise nochmal andere Personengruppen erreicht werden als diejenigen, die klassisch in Gedenkstätten zu finden sind und Menschen auch nochmal eher an ihrem spontanen Interesse gepackt werden, vielleicht als wenn sie in einer vorgesehenen Geschichtsunterrichtsstunde sitzen, wobei die auch sehr toll sein kann, das will ich überhaupt damit nicht sagen. Es geht überhaupt nicht um ein Entweder-Oder. Es geht um einen weiteren Zugangsweg mit den Möglichkeiten, die so ein digitales Medium zur Informationsvermittlung hat. Sicherlich auch mit dem, dass wir dann direkt mit Bildmaterial, mit Zitaten und so weiter arbeiten können und das den Vorteil haben kann, darüber auch ein Einfühlen vielleicht zu verstärken. Also auch damit, dass dann diese Info direkt in der Timeline der entsprechenden Followerin eben ist. Also mit dem Wissen darum, dass das auch ein Risiko bedeutet. Das Risiko nämlich, dass es eben nicht selbstläufig ist in dem Moment, wo jemand emotionalisiert ist und empathisch mitgeht, dass darüber eine gute oder konstruktive Erinnerungskultur geschaffen wird. Es kann genau sich ins Gegenteil quasi wenden in dem Moment, wenn das Wissen fehlt, also wenn es eben nur über Emotionalisierung geht.
Also eine Ergänzung, aber eine sehr wichtige und jetzt auch eine viel geklickte Ergänzung sozusagen. Die Erziehungswissenschaftlerin Heike Kums, die zusammen mit anderen diesen Instagram-Account betreibt, nicht so viel Scholl, den gibt es natürlich für alle zu sehen und der erzählt eben von Menschen, die sich aktiv gegen das NS-Regime gewehrt haben. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch hier, Frau Kums.
Sehr gerne, vielen Dank auch Ihnen.
Jetzt sprechen wir über einen Widerständler, der lange in der breiten Öffentlichkeit auch kaum bekannt war, bis er dann aber als Figur in der Serie Babylon Berlin auftaucht, nämlich der jüdische Anwalt Hans Litten, der Teil der sogenannten Roten Hilfe war.
Ich frage, weil ich annehme, dass Sie keine Vorstellung haben, was die Rote Hilfe ist. Wir gewähren Rechtshilfe für Unterprivilegierte, für Arbeiter, für Arbeitslose. Wir beraten die Menschen, wir vertreten sie vor Gericht. Wir kämpfen für diese Menschen und helfen ihnen so zu etwas, das ihnen zusteht. Nämlich zu ihrem Recht.
Ein Ausschnitt aus Babylon Berlin, da taucht Hans Litten auf. Der war zu NS-Zeiten tatsächlich Anwalt, hat sich für politisch Verfolgte eingesetzt und einmal hat er auch Hitler ganz persönlich im Gerichtssaal zur Weißglut gebracht. Durch Babylon Berlin ist Litten wieder bekannter geworden und sogar ein ganzes Buch über ihn ist jetzt gerade wieder neu aufgelegt worden. Das heißt Hans Litten, Anwalt gegen Hitler. Und was wir da über Litten erfahren, das bespreche ich jetzt mit dem Historiker Bodo Mrozek vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Hallo Herr Mrozek.
Hallo Herr Mayo.
Bevor wir über diese Begegnung sprechen zwischen Litten und Hitler, wer war dieser Anwalt Hans Litten überhaupt? Was weiß man über den?
Ja, Hans Litten ist bekannt geworden als der Mann, der Hitler in die Enge trieb, also als ein ebenso konsequenter wie furchtloser und auch entschiedener Linker, der unter sehr hohen Risiken seinen Idealen folgte. Und tatsächlich stammte dieser Kämpfer für das Proletariat aber aus einer sehr bürgerlichen Familie, aus einem vornehmen Stadtteil im ostpreußischen Königsberg. Und da hat er seine Impulse erhalten in der jüdischen Jugendbewegung, genauer im deutsch-jüdischen Wanderbund Kameraden, der sich als Reaktion auf den Antisemitismus von Teilen des Deutschen Wandervogels gegründet hatte. Und da ihm dieser Wanderbund aber zu unpolitisch war, hat Hans Litten gemeinsam mit seinem Freund Max Fürst eine neue, sehr schillernde Gruppierung gegründet, den Schwarzen Haufen. Und hier hat er wohl auch seine maßgebliche Prägung erfahren und seine radikalen Ideen entwickelt.
Was war das für eine Gruppierung, Schwarzer Haufen, und was waren das für radikale Ideen?
Ja, also dieser etwas ungewöhnliche Name stammt aus einem damals populären Lied der Jugendbewegung Wir sind des Geiers Schwarzer Haufen, einem antiklerikalen Lied, das auf die Bauernaufstände Bezug nimmt. Und das sind dann auch schon solche Ideen. Da wurde nicht nur gewandert, sondern es wurden avantgardistische sogenannte Kriech- und Schreiköre aufgeführt. Man trug eine Fantasiekluft aus schwarzen Kitteln und roten Kordeln und es wurde ungeheuer viel gelesen. Einerseits sozialreformerische und marxistische Schriften, andererseits aber auch Lyrik, etwa von Rilke und Stefan George, also Dinge, die sonst gar nicht so unbedingt zusammengingen. Und ähnlich esoterisch waren dann auch die daraus folgenden Ideen. Man wollte den Klassenkampf, aber nicht nur für das Proletariat, sondern für die gesamte Jugend, die die Denkfaulheit, wie es damals hieß, der Alten ablösen sollte. Und auch die Schule, die wollte man ganz abschaffen.
Okay, das sind in der Tat radikale Ideen. Waren es denn Spinnereien von jungen Leuten oder haben die das richtig ernsthaft verfolgt?
Also der Schwarze Haufen hat sich dann schon nach kurzer Zeit 1928 wieder aufgelöst. Wahrscheinlich auch, weil die eigenen hohen Ansprüche kaum durchzuhalten waren. Zumal ja dieser Jugendkult spätestens am eigenen Altern scheitern musste. Und Litten ist diesen Ideen aber auch nach seinem Wechsel nach Berlin noch verbunden geblieben und lief dann auch noch als Anwalt am Gericht in kurzen Wandervogelhosen herum. Und da hat er sich dann zunächst für Heimzöglinge eingesetzt. Und da waren diese schulkritischen Ideen, vielleicht nicht nahe an der Durchsetzung, aber sehr aktuell, als es um 1930 zu verschiedenen Heimaufständen gekommen ist. Und er war auch in der sogenannten Roten Hilfe tätig, wo er Opfer des nationalsozialistischen Terrors anwaltlich vertreten hat. Und das war damals schon nicht ungefährlich. Während des sogenannten Blutmais von 1929, da wurden bei Arbeiterdemonstrationen 32 Tote allein in einer Nacht beklagt. Und da hat man auch auf ihn geschossen und er geriet mit der Polizei in Konflikt.
Und richtig berühmt wurde Litten ja aber vor allem als Anwalt, weil er ziemlich spektakuläre Gerichtsprozesse geführt hat. Was war denn das Besondere an seiner Prozessführung? Wie kann man das sagen?
Ja, Litten war Strafverteidiger in Prozessen infolge der Straßenkämpfe zwischen Nazis und Kommunisten. Und da ging es in mehreren Fällen gegen den sogenannten Mordsturm 33 der SA, eine für seine Bluttaten besonders berüchtigte SA-Truppe aus Berlin-Charlottenburg. Und spektakulär war der Eden-Palast-Prozess, in dem über SA-Leute gerichtet wurde, die im November 1930 den Tanzpalast Eden brutal überfallen hatten, in dem Mitglieder des Arbeitersportvereins Wanderfalke tagten. Da hat ein Arbeiter einen Bauchschuss erlitten und im Nachgang verübten SA-Leute noch mehrere Mordanschläge. Und Litten hat als einer der ersten Anwälte selbst ermittelt, ballistische Gutachten herangezogen und Verbrechen minutiös nachgestellt. Das schildert im Buch der Historiker Knut Bergbauer sehr ausführlich. Und das ist heute gar nicht ungewöhnlich, war damals aber extrem innovativ und innerhalb der traditionellen Anwaltschaft auch entsprechend umstritten.
Und dann gab es eben diese Begegnung mit Hitler vor Gericht. Wie kam es dazu?
erlitten, berief den Schriftsteller Adolf Hitler, wie es in den Akten heißt, in den Zeugenstand und hat ihn da mit Aussagen zur Legalität konfrontiert, also zur Gewaltfreiheit. Denn Hitler hat in dieser Zeit sich mit dieser Behauptung, also man wolle gewaltfrei sein, von seinem innerparteilichen Konkurrenten Walter Stennes abgesetzt. Und Litten hat jetzt beide, Hitler und Stennes, unter sehr großem Medienrummel vor Gericht geladen und die gewissermaßen gegeneinander ausgespielt. Und am Ende hat das Gericht auch Hitler unter Eid genötigt, der Gewalt zu entsagen, was ihn innerhalb der NSDAP in eine durchaus schwierige Situation gebracht hat. Und der Anarchist Erich Mühsam, der hat damals die Spottverse gedichtet: Reingefallen, Dr. Litten, Adolf Hitler steht Graniten mit geplättetem Programm auf legalem Boden stramm. Und Hitler soll Litten vor Gericht auch angebrüllt haben und auch noch später blau angelaufen sein, wenn sich jemand für die Freilassung des inzwischen Inhaftierten Hans Litten eingesetzt hat und drohte solchen Unterstützern auch dann mit Lagerhaft, selbst dann, wenn sie von der nationalkonservativen Seite kamen.
Das heißt, Hans Litten kam irgendwann in Haft, ist festgenommen worden. Was hat es für ihn bedeutet und was hat es dann für sein Schicksal bedeutet auch?
Ja, das nahm kein gutes Ende, um es vorsichtig auszudrücken. Also er wurde gleich 1933 in sogenannte Schutzhaft genommen, wie das damals zynisch hieß, wie auch viele andere Sozialdemokraten, Kommunistinnen, aber auch bürgerliche NS-Gegner. Und Litten kam aus dieser Haft gar nicht mehr frei. Das begann eine regelrechte Odyssee durch verschiedene Gefängnisse und KZ, wo man ihn halb blind und lahm geschlagen hat. Wärter, die teilweise sogar aus diesem SA-Sturm 33 stammten. Er hat aber auch sehr viel Solidarität von seinen Mithäftlingen erfahren. Bei denen war er hoch geachtet, auch weil er viele von denen vorher vor Gericht verteidigt hatte. Und am 5. Februar 1938 hat er sich dann im KZ Dachau erhängt, um sich weiteren Torturen zu entziehen.
Wir sprechen jetzt heute über ihn, weil er eben immer wieder aufgetaucht ist jetzt, zum Beispiel in dieser Fernsehserie Babylon Berlin oder in diesem Buch. Wie sah denn nach dem Krieg die Erinnerung an Hans Litten aus? Wie bekannt war er nach 1945?
Hans Litten wurde vor allem in der DDR als roter Anwalt gewürdigt, obwohl er jetzt auch kein linientreues KPD-Mitglied gewesen wäre. Allerdings überging man dann dort seine jüdische Herkunft und Prägung. Und in der Bundesrepublik, da mussten einige Weggefährten Littens zunächst sogar um Anerkennung kämpfen, da man sie als Linke gar nicht als NS-Opfer, sondern als Demokratiefeinde eingestuft hat. Und 2009, also nach der Vereinigung, wurde dann schließlich am Haus der Anwaltskammer, dem Littenhaus, auch eine Gedenkplakette angebracht. Wohl aber auch, weil man in Litten eine in der DDR vergleichsweise bekannte Persönlichkeit gesehen hat, die daher ganz gut als deutsch-deutsche Integrationsfigur getaugt hat. Und der Allgemeinheit war er aber trotz einiger Bücher und Theaterstücke nicht sonderlich bekannt. Und das ändert sich nun gewissermaßen mit dieser popkulturellen Wiederentdeckung Littens durch die Fernsehserie Babylon Berlin und auch der Neuauflage des Buches Anwalt gegen Hitler, in der gerade auch sein Engagement für NS-Verfolgte dargestellt wird. Und das ist dann vielleicht ja auch eine gewisse Pointe, wenn diese Serie Babylon Berlin absurderweise gerade in rechten Kreisen gefeiert wird, etwa im Kompaktmagazin. Denn gerade Geschichtsverdrehern könnte eine so aufrechte Figur wie Hans Litten ja durchaus einiges zu denken geben.
Das sagt der Historiker Bodo Mrozek über den NS-Widerstandskämpfer Hans Litten. Und wenn Sie mehr über Hans Litten lesen wollen, dieses Buch heißt Hans Litten, Anwalt gegen Hitler, ist geschrieben von Knut Bergbauer, Sabine Fröhlich, Stefanie Schüler-Springorum und ist im Wallstein Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank, Bodo Mrozek.
Bitteschön.
Wir sprechen über vergessene Widerstandskämpfer und bevor wir gleich zu einem Künstler kommen, der sich auch mit Widerstand in der Gegenwart befasst, nochmal ein Beispiel, wie zu NS-Zeiten Widerstand geübt worden ist.
Es gab dann auch die Überlegungen, wie kann man sich noch deutlich machen draußen. Und da gab es ja eine ganz einfache Sache, die was sozusagen auch unser Markenzeichen nachher geworden ist. Man hat ein Hakenkreuz überall angemalt. Aber das Hakenkreuz, das hat auf der Spitze gestanden. Und wer konnte das verhindern, wenn ich ein Hakenkreuz anmale? Das ist doch ein Ausdruck der Freude. Aber dann konnte man mit zwei Strichen dieses Hakenkreuz an den Galgen hängen. Man brauchte nur einen Querstrich und einen senkrechten Strich zu machen. Dann hing das Hakenkreuz mit der Spitze am Galgen.
Ludwig Gehm erzählt das, Widerstandskämpfer, der vor 20 Jahren gestorben ist. In unserer Sendung ist er sozusagen Stellvertreter für viele andere vergessene Menschen, die auch Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben. Und jetzt wollen wir einen deutsch-jüdischen Künstler vorstellen, der später geboren ist, viele Zeit nach dem Krieg, 1985, dessen Großeltern aber während des Krieges im Widerstand waren. Übrigens inspiriert von Hans Litten, über den wir gerade gesprochen hatten. Leon Kahane heißt dieser Künstler und seiner Biografie entsprechend befasst er sich mit Kontinuitäten, die vom damaligen Krieg in die jetzige Zeit reichen. Und da geht es natürlich auch viel um die Frage, wie an NS-Zeit erinnert wird und wie vor allem auch an Widerständler erinnert wird und auch was Widerstand heute heißt. Matthias Dell hat Leon Kahane getroffen und hat mit ihm über seine Arbeit und über seine Biografie gesprochen.
Also, warum sind wir nochmal hier?
Also, ich muss dazu vielleicht sagen, ich bin ja Künstler und mich interessiert am meisten immer, was so kulturell gerade los ist. Und damit meine ich nicht nur, was sind die kulturellen Debatten, sondern was sind die kulturellen Bezüge. Stauffenberg war doch kein Anti-Antisemit. Sophie Scholl war doch keine Anti-Antisemitin. Sophie Scholl hat gesagt, sie will nicht, dass es den Deutschen irgendwann mal selbst so geht wie den Polen oder den polnischen Juden. Das ist doch der Punkt. Das zementiert die kulturellen Kontinuitäten bis heute. Es gibt Leute, die müssen in den Widerstand, die gehen aber nicht in den Widerstand als so eine Art popkulturelle Selbstfindungsmaßnahme, sondern weil sie mussten. Also meine Großeltern waren beide im Widerstand. Die sind doch nicht in Widerstand gegangen, weil sie Langeweile hatten. Weil sie dachten, ich muss mal irgendwie mich finden und jetzt kann ich mir überlegen, gehe ich auf eine Querdenker-Demo oder zum Yogakurs. Meine Großeltern sind Holocaust-Überlebende, die waren in Lagern, die waren im Widerstand. Also ich beschäftige mich damit im Prinzip rund um die Uhr. Und wenn ich mich versuche, daraus zu entziehen, dann ist natürlich auch das etwas Aktives. Dann ist auch das mit Anstrengung verbunden. Man ist also gefangen, man ist verwickelt. Wenn wir darüber reden, wer hat welche Perspektiven, dann hat das natürlich auch was Ausschließendes. Also natürlich bin ich sehr daran interessiert, dass Menschen, die keine jüdische Biografie haben, sich mit den Themen beschäftigen, mit denen ich mich auch beschäftige. Erstens, weil ich weiß, dass es gut ist für eine Gesellschaft. Und außerdem, weil ich ja ein Interesse daran habe, dass auch meine Situiertheit in der Gesellschaft sich verbessert oder beziehungsweise die anderer betroffener Minderheiten, dass sich die gesamtgesellschaftliche Situation verbessert. Das findet halt immer Eingang in meine künstlerische Arbeit. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich eben auch ein Forum gegründet habe, gemeinsam mit Fabian Wächter, der ist ebenfalls Künstler, wo wir eigentlich eine Form von Kulturkritik versuchen. Wir sind natürlich keine Aktivisten, also nicht mit dem Forum und ich auch nicht als Künstler. Und es gibt ja die Räume dafür. Es gibt die Möglichkeiten, es gibt finanzielle Unterstützung, es gibt Galerien, es gibt auch eine Offenheit dafür, es gibt in der Gesellschaft eine Kultur, die das ermöglicht, dass ich auf diese Art und Weise arbeiten kann. Und das hatten natürlich Aktivisten, die im Untergrund arbeiten mussten oder Widerstandskämpfer überhaupt nicht. Die konnten nicht einen Antrag stellen an den Nationalsozialismus und sagen, wir würden gerne eine Veranstaltungsreihe konzipieren zum Thema und so weiter und so fort. Und das ist etwas, warum ich mich fernhalte von so aktivistischen Sachen. Die Jerrycan-Arbeit zum Beispiel, die arbeitet in der Rezeptionsgeschichte sehr langsam. Jerrycan ist die britische Bezeichnung für einen Benzinkanister, der in Deutschland erfunden wurde und für die Wehrmacht produziert wurde. Die Briten haben den irgendwann zu Ende des Krieges nachgebaut. Und das war sehr nützlich für sie. Die Geschichte dieses Kanisters hat sehr viel mit der deutschen Aufarbeitungsgeschichte zu tun und sehr viel mit der Frage, mit welchem Geld wird heutzutage Kunst gekauft? Woher kommt das Geld? Also die Geschichte des Jerrycans, dieses Kanisters, ist auch eine Geschichte der deutschen Kriegsschuld und der Aufarbeitung. Die die ist in der Welt. Das, was die Arbeit beschreibt, das kann man jetzt nicht mehr ungeschehen machen. Aber sie übernimmt nicht die Verantwortung und erklärt nicht Leuten, was die jetzt zu tun haben, sondern sie stellt die Frage, warum sind wir hier?
Also, warum sind wir nochmal hier?
Was wollen wir hier eigentlich mit unserer Kunst und Kultur? Was ist eigentlich unser Anliegen?
Der deutsch-jüdische Künstler Leon Kahane ist das, der diese Fragen hier stellt. Und mit diesen Fragen geht diese Kompressor-Podcast-Folge zu Ende. Wie wird an den NS-Widerstand erinnert? Das war die Grundfrage und ich glaube, diese Gespräche, die haben schon ziemlich gezeigt, wie viele unterschiedliche, bescheidene, mutige Widerstandskämpfer und Kämpferinnen es gegeben hat zur NS-Zeit. Und wenn auch viele in den großen Erzählungen oft nicht auftauchen, es gab sie. Und sie sind dann doch in Filmen und Serien und auf Social Media präsent. Und das sind sie jetzt auch bei uns hier im Kompressor-Podcast. Wenn Sie das gerne gehört haben, dann empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns. Unser Podcast, der erscheint jeden Werktag neu.